Ja, irgendwie geht es etwas drüber und drunter. Ich habe meine Predigt eigentlich praktisch fertig gehabt am Donnerstag. Und als ich gestern Abend das nochmals überarbeiten wollte, war alles weg. Habe ich noch nie erlebt. Word macht ja sonst Sicherheitskopien und alles, Wiederherstellungsfunktionen. Ich kann dich lehren, wie man das macht, aber alles hat nicht funktioniert. Da musste ich nochmals neu dahinter und irgendwie bin ich nicht mehr gleich reingekommen, wie es am Donnerstag war, aber das ist jetzt halt so. Und irgendwie mit dem PowerPoint funktioniert es jetzt auch nicht. Ja, aber Gott funktioniert. Halleluja. Er ist in unserer Mitte. Hey, schön. Ich habe noch so, das ist mir heute Morgen noch durch den Kopf und möchte das noch so lesen und dann noch beten und dann lassen wir dann los. Im 2. Korinther 10 schreibt Paulus, denn die Waffen, die wir auf unseren Feldzug mitführen, sind nicht irdisch, sondern dienen Gott dazu, Bollwerke niederzureißen. Ja, großartige Gedankengebäude reißen wir nieder. Alles Hochragende, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und alles Denken führen wir dem Gehorsam Christi zu. Jesus, auch heute Morgen bitte ich darum, dass Gedankengebäude ins Wanken geraten, die so fest dastehen. Gedankengebäude, die dich nicht meinen, die dich nicht repräsentieren. Ja, dein Wort, wir haben es in einem Lied gesungen, wenn dein Name erwähnt wird, dann fallen Dinge runter. Dann kommt deine Herrlichkeit ins Spiel und das möge heute Morgen doch auch passieren. Ja, sei du derjenige, der unter uns wirkt heute Morgen. Amen. Ist es 3 gewesen? Hinten drauf habe ich mal drauf geschrieben, aber ja, wir üben. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Ja, wunderbar. Das irgendwie noch zum Laufen bringen. Präsentieren, ja, wunderbar. Genau. Hierarchiekritik des Evangeliums. Anschauungsunterricht über die Königsherrschaft Gottes. Ich habe gedacht, ich steige mal so ein mit der Spinatlüge. Die kennt ihr vielleicht. Da hatte man ja jahrzehntelang gemeint, der Spinat liefere extra viel Eisen. Und irgendwann haben dann Wissenschaftler entdeckt, derjenige, der das gemessen hatte, hatte getrocknete Spinatblätter verwendet. Und weil etwa 90% von Spinat Wasser enthält, gab es dann ein Resultat, das etwa im Faktor 10 daneben liegt. Weil wenn man dann 100 Gramm frische Spinatblätter nimmt, sind das viel weniger wie 100 Gramm getrocknete Spinatblätter. Ja, das hatte man dann jahrzehntelang gelehrt und es soll noch Mediziner geben, die das immer noch nicht begriffen haben. Was die Wissenschaft herausgefunden hat, ist, mindestens Spinat enthält definitiv weniger Eisen, als es Spinat in Eisen gibt. Das ist gesichert. Und jemand hat noch einen Tipp für diejenigen, die Spinat gar nicht mögen. Der Spinat ist eindeutig besser zu genießen, wenn man ihn im letzten Schritt der Zubereitung durch ein Schnitzel ersetzt. Ja, okay. Das Thema ist heute Morgen ja nicht die Spinatlüge, aber eben, dass man über Jahrzehnte oder vielleicht über Jahrhunderte an Dinge glauben kann, die so nicht ganz stimmen. Diejenigen, die mich noch als Pastor in dieser Gemeinde erlebt haben, die wissen um meine Glaubenskrise. Ich musste nach 37 Dienstjahren der Verkündigung des Evangeliums feststellen, dass ich gar nicht wirklich verstanden hatte, worin die Evangeliumsbotschaft eigentlich genau bestand. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich einer Lüge auf den Leim gekrochen wäre, sondern etwas hatte ich nicht ganz korrekt verstanden. Und es ist doch entscheidend. Der Schock traf mich, als ich an der Predigtvorbereitung war, Text damals im Lukas 9, Vers 1 bis 6 eigentlich, aber ich nehme die raus, die es geht. Jesus rief die 12 Jünger zu sich, gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und um Krankheiten zu heilen, und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Und dann im Vers 6, die 12 machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf und sie verkündeten das Evangelium und heilten überall. Ich fragte mich, was haben diese Jünger eigentlich jeweils inhaltlich in einem Dorf verkündet, wenn sie dort das Evangelium verkündeten und dann wieder abzogen? Was war ihre Message? Und ich entdeckte, es gibt kein Beispiel, wo wir sie am Verkündigen sehen, also können wir dort auch nichts entnehmen. Und um die Sache jetzt kurz zu halten, es wurde mir plötzlich bewusst, dass Jesus erst gegen Ende seiner Dienstzeit den Jüngern mitzuteilen begann, dass er am Kreuz sterben würde. Also war in der Evangeliumsbotschaft der Jünger kein Kreuz dabei und damit auch nicht wirklich die Versöhnungsbotschaft, die für uns ja so zentral im Evangelium ist. Und ich saß da, das gibt's doch gar nicht. Und dann, als die Jünger dann zurückkehrten, fragte Jesus sie, was denken denn die Leute, wer ich bin? Und dann haben sie Verschiedenes gesagt und dann sagt Jesus, wer denkt eigentlich ihr, dass ich bin? Und ich stutzte und dachte, Jesus, das musst du sie fragen, bevor du sie aussendest, das Evangelium zu verkünden. Also, es konnte nichts über die Person von Jesus drin gewesen sein. Und als dann der Petrus noch sagte, eben, ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, was sagt Jesus? Sag das ja niemandem! Und ich dachte, was ist denn in dieser Evangeliumsbotschaft überhaupt enthalten? Weil eben für uns wären diese Sachen im Zentrum der Botschaft. Und ich merkte, da stimmt irgendetwas nicht ganz mit dem, was ich jetzt immer geglaubt und verstanden hatte, überein. Ein Evangelium ohne Versöhnung und ein Evangelium ohne Versöhner. Was erzählt man dann noch? Und dann habe ich ja dann herausgefunden, das ist mir dann aufgefallen, er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden, und sie gehen dann und verkündeten das Evangelium. Da dachte ich, ja, ist das nicht dasselbe oder was ist eigentlich was? Und wir finden einen ähnlichen Tatbestand im Markus-Evangelium im ersten Kapitel, Verse 14 und 15, wo die Botschaft von Jesus eigentlich zusammengefasst ist. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, jetzt kommt der Inhalt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ich bin dann diesen Begriffen nachgegangen. Eben Evangelium ist im Griechischen, das Neue Testament ist ja im Wesentlichen in der griechischen Sprache verfasst, obwohl Jesus sprach ja Aramäisch, aber Griechisch war halt wie heute das Englisch, das verstanden alle. Auch in Israel, wo natürlich viele Römer und alles war, da, das war etwas internationaler und so schreibt man es halt dann in Griechisch. Eben Evangelium, Euangelion im Griechischen, habe dann entdeckt, das kommt in den vier Evangelien 12 Mal vor. Und Königsherrschaft Gottes ist der Begriff im Griechischen Basileia, das kommt von der Wurzel Basileus. Basileus meint König. Also als die Weisen da aus dem Morgenland kamen und in Jerusalem fragten, wo ist der neugeborene Basileus der Juden, dass wir ihn anbeten. Und Basileia ist dann eben die Königsherrschaft. Und dann ist mir aufgefallen, das steht 128 Mal in den vier Evangelien. Und dann ist mir noch aufgefallen, von diesen 12 Mal Evangelium heißt es das Evangelium von der Basileia Gottes, also von der Königsherrschaft Gottes. Das ist also ein Verhältnis, kann man sagen, von 6 zu 128. Und ich realisierte, oder ja, man kann ja jetzt auch sagen, also im Evangelium war nichts drin von Gott liebt dich. Das hören wir Jesus nirgends so verkünden. Oder Jesus ist für deine Schuld gestorben. Das war da nicht drin. Es war, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um, glaubt an das Evangelium. Und die Versionen eben, im Zentrum ist Gott liebt dich und so weiter. Ich sage es jetzt mal etwas böse. Das sind eher Versionen, die drehen um das eigene Seelenheil. Natürlich interessiert sich Jesus um dein Seelenheil, aber er hat nicht nur dich persönlich im Blick, sondern die gesamte Welt. Und wenn er die Königsherrschaft Gottes verkündet, dann hat er die ganze Welt im Blick. Und du bist Teil davon, natürlich. Und ich habe dann gemerkt, das ist eine Art wie mit dem Brot. Was ist der Inhalt vom Brot? Ja, Hefe. Ohne Hefe kannst du kein Brot machen. Also Brot gleich Hefe. Ja, mach mal ein Brot mit Hefe. Wir wissen, es gehören noch andere Dinge hinzu, eben Wasser, Mehl, Salz, Zucker. Hefe ist vielleicht 2%, aber es geht nicht ohne Hefe, das ist klar. Oder Sauerteig, es braucht ein Treibmittel. Also ich rede nicht gegen die Liebe Gottes und all das, aber das muss irgendwie anders zugeordnet werden zur Botschaft von Jesus Christus. Eben das Evangelium sei, Gott liebt dich, das ist nicht ganz falsch, aber eine massive Reduzierung. Du denkst jetzt vielleicht, halt Martin. Wer schon etwas länger unterwegs ist, der weiß Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist mir dann auch mal aufgefallen. Und dann ist mir aufgefallen, das war in einem privaten Gespräch des Nachts mit dem Nikodemus, der Jesus heimlich traf. Also das war nicht öffentliche Verkündigung in einem privaten Gespräch. Und wenn er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, wir wissen gleich, ja, am Kreuz. Das kann der Nikodemus gar nicht verstanden haben. Also da merken wir, der Johannes schreibt sein Evangelium rückblickend auf diese Ereignisse. Und wenn es Jesus so wörtlich gesagt hätte, dann kann es der Nikodemus nicht verstanden haben, weil die Jünger, als Jesus vom Kreuz zu reden begann, nein, Petrus wollte ihn warnen, geh nicht nach Jerusalem und so weiter. Sie verstanden es nicht. Jesus sagte es dreimal und sie verstanden es nicht. Wieso sollte es dann der Nikodemus verstanden haben? Also da merken wir, so einfach ist es dann nicht. Und es gibt noch eine Stelle, Markus 10, 45, wenn du gut bewandert bist, wirst du diese mir jetzt an den Kopf werfen und sagen, ja, des Menschensohn ist nicht gekommen, damit ihm gedient werde, sondern damit er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Ha, Martin! Jetzt haben wir es.
Dein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wo hat Jesus das erzählt? In einer kleinen Runde der Jünger, die darum stritten, wer der Größte unter ihnen sei. Keine öffentliche Verkündigungsszene. Und dann ist Ende. Also das, ich kann euch sagen, ich habe es 100-mal schon, vielleicht 200-mal schon, das kann ja gar nicht sein. Ich habe es immer wieder gewendet und von... Es ist leider so. Entschuldigung, ich habe die Bibel nicht geschrieben. Ich habe sie nur gelesen. Ja. Kommt dir noch was in den Sinn? Ja.
Steht, dass die Begebenheit in der Wüste, als Mose eine Schlange erhöht hat und alle, die gebissen waren,
ja,
und auch die Schlange so haben, starben nicht.
Ja.
Und das ist wie ein Beispiel auf Jesus hin, auf seinen, ja, Tod hin, oder?
Genau. Das ist definitiv so und wir haben uns ja am Freitag unterhalten darüber und du hast dort sehr richtig bemerkt, das Evangelium steckt eigentlich schon im Alten Testament drin. Und das ist eine sehr weise Erkenntnis. Aber wir wissen ja auch, dass die Juden ganz andere Vorstellungen davon hatten, wie die Königsherrschaft dann kommen werde. Und das Kreuz war definitiv nicht vorgesehen, dass man den Erlöser umbringt. Das konnte niemand sehen kommen. Im Nachhinein sieht man dann im Alten Testament in den Schriften, da gibt es Antönungen, genau, wo man sieht, das gehörte schon dazu. Ja. Genau, aber wenn wir eben, ich sage jetzt mal, die öffentliche Verkündigung, wenn Jesus in ein Dorf kam oder die Jünger in ein Dorf kam, dann ist so, wie ich es jetzt mal dargelegt habe, ist wirklich verrückt. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt da am Bahnhof, wenn die Leute gerade zukommt und ich sage, hallo, freut euch, Gottes Königsherrschaft ist gekommen. Was hat der? Das versteht niemand. Und ich habe selber feststellen müssen, wenn du mich fragst, was ist damit gemeint? Ich habe keinen Plan. Das andere Evangelium, das könnte ich dir in 30 Sekunden zusammenfassen. Das hat man geübt. Das kann man, wenn man sich dafür interessiert. Aber was mit der Königsherrschaft Gottes gemeint ist, was meinte Jesus damit und was verstanden seine Zuhörer, die Juden, darunter? Eben, ich musste feststellen, ich hatte keine Ahnung, was... Nicht keine, aber es war sehr nebulös, die Vorstellung, was jetzt eigentlich die Kernbotschaft von Jesus wirklich war. Und ich bin inzwischen seit bald 5 Jahren daran, dies zu entschlüsseln. Wenn du mir das am Anfang gesagt hättest, hätte ich gesagt, du spinnst. Es hat sich als eine sehr tricky Angelegenheit herausgestellt. Eben, Jesus hatte den ganzen Hintergrund der Schriften im Hinterkopf und der ganze Hintergrund der Geschichte des Volkes Israels. Und die Juden hatten diesen Hintergrund auch in ihrem Hinterkopf, die kannten ihre Bibel. Und wenn Jesus von Reich Gottes sprach, dann wussten die, von was er sprach. Das ist wie wenn du einem, der keine Bildung hat, sagst, was ist das Dritte Reich? Ja, Drittes, das ist das Dritte und Reich heißt wahrscheinlich irgendwie Herrschaftsgebiet. Okay, ich weiß, was Drittes Reich heißt. Und du verstehst es erst, wenn du die Geschichte kennst. Und jeder von uns könnte gleich eine Stunde darüber erzählen, was mit Drittem Reich gemeint ist, weil wir die Geschichte kennen. Aber wir haben das zu wenig im Hinterkopf, was die Juden im Hinterkopf hatten, was Jesus im Hinterkopf hatte mit dem Reich Gottes. Und dem musste ich zuerst auf die Schliche kommen. Jetzt aber eben, das war jetzt hier vorgesehen, praktisch alle Juden erwarteten sehnlichst, dass Gott endlich die Königsherrschaft übernehmen würde. Aber es zirkulierten ganz unterschiedliche Vorstellungen und Interpretationen, wie das Realität werden würde, wenn Gott König wird in Israel. Jetzt könnte ich euch viele alttestamentliche Stellen angeben, aber ja, lassen wir mal. Und Jesus leitete seine Botschaft vom Kommen der Königsherrschaft Gottes ein mit ihr müsst umdenken. Eben das Wort Buße, tut Buße, ist tatsächlich eigentlich mindestens sehr einseitig übersetzt. Es meint nicht, oder in der Übersetzung heißt es nicht das, was Jesus damit gemeint hatte und was die Leute damals verstanden. Es wird da der Begriff Metanoia verwendet und das heißt eigentlich, ihr müsst völlig neu denken. Also wenn ich die Königsherrschaft Gottes verkünde, wird nicht das passieren, was in euren Köpfen abgeht. Es wird ganz anderer Art sein. Macht euch gefasst, umdenken. Jesus verwendete gegen 50 Gleichnisse und Bilder bei seinem fast verzweifelten Versuch, den Leuten klarzumachen, die Königsherrschaft Gottes ist ganz anderer Art. Da waren so Gedanken, Festungen. Und er sagte, vergisst es. Hört zu. Die, die Ohren haben, sollen hören. ja. Und ich möchte heute einen Aspekt herausziehen. Also wenn von der Basileia Gottes, also der Königsherrschaft Gottes die Rede ist, wird es ganz entscheidend sein, welcher Art König ist Gott. Ist das einer, der auf seinen Untertanen herumtrampelt? Der Versprecher, der auf den anderen herumtrampelt. Welcher Art König ist das? Je nachdem. Übrigens, wenn im Römischen Reich ein Regierungswechsel war, Das wurde von der neuen Regierung auch als Evangelium bezeichnet. Das war Propaganda. Sie wollten sich einsleimen, jetzt kommt der neue König, frohe Botschaft, aber für alle unterdrückten Völker waren es immer nur schlechte Botschaften. Wir lesen es ja dann in den Evangelien, wie der Steuererlass da kam mit den Steuerlisten und das ganze brutale System, wie sie da das Volk ausquetschten bis in die Verarmung hinein. Jetzt machen wir, um dieser Frage nachzugehen, einen Sprung ins erste Kapitel der Bibel, zum ersten Vers der Bibel. Der erste Vers der Bibel: Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Wow, beeindruckend, genial, super. Nicht? Wir haben eben keine Ahnung von der Götterwelt der Antike. Die Götterwelt der Antike, da gab es unzählige Götter, aber was bei sämtlichen Götterwelten das Selbstverständlichste war, bei den Göttern gibt es Götterhierarchien. Das musste man damals gar nicht speziell erwähnen, das war sowas von logisch, es gab gar nichts anderes. Da gab es die Chefgötter, die untergeordneten Götter und die Götter, die den untergeordneten Göttern untergeordnet waren, und die hatten immer wieder Streit. Das ist das Logischste der Welt, das ist selbstverständlich. Und das nahm man auch so entgegen, Menschen sind Abbilder der Götter. Also bildet sich diese Hierarchie auch unter den Menschen ab und ist das Selbstverständlichste der Welt. Das war immer schon so. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Arbeiten Götter. So ein hirnverbrannter Gedanke, spinnst du? Götter arbeiten nicht, Götter lassen für sich arbeiten. Das ist Hierarchie. Das ist lächerlich, Götter arbeiten nicht. Bei den Ägyptern, bei den Griechen, bei den Römern, da gab es die Oberschicht. Wenn du zu der Oberschicht gehörtest, dann hast du nicht mehr zu arbeiten. Dann lässt du für dich arbeiten. Sie verbrachten ihre Zeit mit Muße, mit Nichtstun, Ausruhen, Entspannen, Erholung, Beschaulichkeit, einem Hobby frönen oder nach dem, was einem gerade an Lust anspringt. Und wenn man diese Götterwelt verstanden hat, dann merkt man, im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, da ist schon mal ein Knaller drin. Die Bibel beginnt eigentlich mit einem Knaller. Ja, und wenn man den dann noch zuschaut im Schöpfungsbericht, mit welchem Vergnügen der Gott die Himmel und Erde erschafft. Wow, das war sagenhaft. Alles, was er schafft, ist mega geil. Sorry, das ist die Sprache eher der jüngeren Generation. Aber richtig ist, was Gott schafft, ist sensationell, spektakulär, spitze, leidenschaftlich, großartig, atemberaubend schön, technisch, biologisch, chemisch, vom Makrokosmos bis in den Mikrokosmos hinein, genial, funktional. Und der Gott vergnügt sich darin. Und am Abend schaut er so an, jedes, das heißt siebenmal, und siehe, es war gut. Wow, geil. Also Gott hat das genossen. Und da merken wir, wenn wir von der Götterhierarchie der anderen Religionen, das ist ein Clash. Das sind wirklich Gedankengebäude, die, ich komme noch darauf, die bringst du fast nicht weg. Das ist so fundamental in der Menschheitsgeschichte drin und in den ganzen Götterwelten so fest drin, dass diese Aussage absolut sensationell ist und eine komplett andere Welt öffnet, komplett andere Denkenswelt. Und dann erschafft sich Gott Menschen. Das haben die Götter auch gemacht. Es gibt Götterlegenden, wie Götter dann den Menschen schuf. Wieso schuf er den Mensch, die Götter? Weil es denen roch zu arbeiten. Die wollten wieder jemanden, der da unten ist und die Drecksarbeit für sie macht. Und jetzt kommt Gott und schafft sich auch Menschen. Hierarchie, sind wir wieder dort gelandet. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Hey, da beginnt es zu zittern. Und dann, sie sollen walten oder herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erhebt uns Menschen gewissermaßen auf seine Augenhöhe. Nichts von runtertrampeln. Nichts von untertan und all des Zeugs. Nein, nach dem Bilde ihm ähnlich. Und er gibt dem Menschen einen Chefposten. Kein Hauch von hierarchischer Sprache. Kein Hauch von über und unten. Und weil das war für das Hirn der Menschen fast nicht ertragbar. Da haben sie dann bei der Erschaffung von Mann und Frau doch noch die Hierarchie reingeschmuggelt. Die Frau ist ja nur eine Gehilfin. Der Mann ist der Chef und sie steht da unten. Hab's jetzt da nicht. Lest den Schöpfungsbericht nochmal genau. Gott sagt, sie, er schuf sie als Mann und Frau, sie sollen herrschen. Miteinander. Nicht übereinander, sondern miteinander über der Schöpfung. Null, null, 0,00 Hierarchie drin. Es ging Gott um andere Dinge. Es ging Gott um Vielfalt. Andersartigkeit, Ergänzung und und. Der Schöpfer gab den Menschen praktisch alle Freiheiten. Da kommt's. Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Und da geht es nicht nur um Kulinarik, sondern es ist auch ein Bild von, wow, du hast praktisch alle Freiheiten. Du darfst. Was ist die Sprache der Hierarchie? Du musst und du darfst nicht. Du darfst. Und alles ist offen. Die tausende Bäume, die stehen für die Freiheit. Es gibt eine einzige Einschränkung. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Ich denke, dieser Baum steht dafür, dass bei allen Freiheiten es doch Gott ist, der die Regeln setzt. Er setzt auch die Regel, von allen Bäumen dürft ihr essen. Das hat er gesetzt. Der König, der oberste aller Götter. Die anderen sind gar keine Götter, die spielen sich nur so auf. Weil Gott ein guter Gott ist, ein kümmernder Gott, der das Leben liebt, die Fülle, die Freude. Deshalb sind seine Regeln so, dass sie das Leben fördern. Sie fördern die Freude, die Würde, das Glück, die Freiheit. Das entspringt eben dem Herzen Gottes, der es sowas von gut meint, dem das Hierarchische zum Hals raushängt. Was hat er davon, wenn er Leute vor sich kriechen sieht? Das hat der nicht nötig. Er muss sich seine Erhabenheit nicht beweisen. Das ist so, das ist ja lächerlich. Das interessiert Gott nicht. Wir müssen sein Herz verstanden haben. Und mit dem Griff zur verbotenen Frucht sagte der Mensch: Jetzt setze ich die Regeln. Und weil es zur Güte Gottes keine Alternative gibt. Güter als Gut geht nicht. Ich weiß, das ist nicht deutsch. Güter gibt es gar nicht. Aber besser als Gut gibt es nicht. Und der Mensch dachte, er ließ sich ja dann versuchen, ich habe noch einen Trick, wie es noch besser geht. Gottes Regeln waren nicht Macht um der Macht willen, sondern die Macht, um das Gute zu fördern. Das war seine Ehre. Und als der Mensch das übernommen hatte, galt diese Regel. Me first. Make me great again. Die einen, die sprechen es aus, aber wir alle haben nach demselben Programm gelebt. Müssen wir uns nichts vormachen. Die, die Macht haben, die können es noch etwas besser inszenieren als wir. Oder wenn wir Macht haben, wir können auch diese Spielchen. Wir können das. Jetzt begann es mit den Rangordnungen. Jetzt führt es zur Hierarchie. Mit den Bevorzugungen, Benachteiligungen, das Recht des Stärkeren, die willkürliche Degradierung, Minderwertigkeit, Arroganz, Gesellschaftsschichten, die oberen Schichten, die unteren Schichten, die Elite und die Arbeiterklasse und, und. Die nächsten Schritte sind dann Imperien, Autokratien, Gewaltregime und leider, eben wir wissen das vom Dritten Reich, die Gaskammern, dass man Menschen als nicht lebenswert deklariert und sie beseitigt. Das ist alles unter dem Stichwort Hierarchie, die Folgen. Massenkreuzigungen bei den Römern, wenn sie ihre Macht zeigen wollten, dann hatten sie Hunderte von Kreuzen aufgestellt und eine Stadt, die Leute rausgeführt und gezeigt, wie mächtig wir sind. Genozide, Gräueltaten, wir kennen es in Butscha in der Ukraine, der Umgang der Chinesen mit den Uiguren. Ja, es gab auch Christenverfolgungen und leider, leider, das halte ich fast nicht aus. Kaum hatten die Christen mal etwas Macht, begannen sie die Juden zu verfolgen, ihre Synagogen zu verbrennen in den ersten Jahrhunderten. Wenn Macht reinkommt, dann geht es gleich wieder los. Das ist am Anfang schön, aber dann ist es Katastrophe. Was braucht diese Welt? Was dient dieser Welt wieder zum Heil? Wenn der Schöpfer wieder das Sagen bekommt, der gute Schöpfer, den wir am Anfang betrachten konnten, wie gut und genial er ist, wenn er als Schöpfer wieder König wird. Und wenn wir jetzt sein Herz begriffen haben, will er jetzt nicht ein Reich von Untertanen. Kinder Gottes, Königreich, ein Volk als Königreich von Priestern. Wir sollen herrschen, das kommt wieder zurück. Aber nach dem Vorbild von Gott, Macht zum Guten einsetzen. Und wenn die Macht nicht funktioniert, das hat Jesus dann erlebt und ist am Kreuz gestorben, da war er sehr konsequent. Nicht der hierarchische, machtbesessene Herrscher, sondern der Gott, der das Leben wieder zum Funktionieren bringen will. Jetzt noch ganz kurz einfach zum anschaulich machen, wie sich das auswirkt. Im Judentum ist noch heute eines ihrer wichtigsten Gebete das sogenannte 18-Bitten-Gebet. Das ist ein ganz langes. Das ist nur die einleitenden Worte. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott. Du, Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du, großer, starker, furchtbarer Gott. Du, höchster Gott, du Gründer Himmels und der Erde. Du, unser Schild und unserer Väter Schild. Du, unsere Zuflucht von Generation zu Generation. Gepriesen seist du, Herr, du Schild Abrahams. Spürt ihr die Ehrfurcht, die einem da entgegenkommt? Die Hochachtung. Und nichts gegen Ehrfurcht und Hochachtung. Da ist 0,00 falsch dran. Und das ist 100% richtig. Aber Jesus kannte das Herz Gottes und seine Einleitung zum Gebet. Abba, Vater. Das Erstere betont das Hierarchische, die Distanz zwischen uns und Gott. Und Jesus hebt den Aspekt der Nähe, der Vertrautheit zum liebenden Vater hervor. Bleibt da die Ehrfurcht und Hochachtung auf der Strecke? Nein, das steigert umso mehr meine Achtung und Ehrfurcht vor diesem Vater. Das werde ich sicher nicht missbrauchen. Aber ich tue ihm keinen Dienst, wenn ich ihn auf Distanz halte. Das ist wie ein Kind, das sich von dir nicht umarmen lassen will, weil es zu viel Respekt vor dir hat, dann hast du was falsch gemacht. Das tut den Eltern weh, wenn sie sowas erleben. Vor lauter Respekt dürfen sie den Eltern nicht mehr nahe kommen. Das tut Gott weh, wenn er in eine Ecke gestellt wird, wo er gar nicht hingehört. Das sind falsche Bilder. Du sollst kein Bildnis von Gott machen. Nach euren Vorstellungen. Gott ist ein ganz anderer Gott. Und noch etwas, ja, muss dann hören, ja. Aber ich habe in einer bekannten Suchmaschine die Begriffe eingegeben: Gott näher kommen und Sündhaftigkeit. Und jetzt ist es ja so, wenn man sowas eingibt, kommt oben so andeutungsweise schon KI, das schon so schlau will sein und jetzt mir sagt, um was es jetzt da geht. Ich habe dann mal drauf geklickt, weil KI weiß ja nicht die Antwort. Die machen einfach Statistik. Die schauen, was die meisten Menschen dazu sagen würden. Und was würden die meisten Frommen, das ist ja, trifft dann die fromme Welt, wo es zum Beispiel kam, mit einer tieferen Beziehung zu Gott geht ein stärkeres Bewusstsein für Sünde einher. Das tönt sehr fromm. Oder das Bewusstsein der Sündhaftigkeit führt nicht zur Verzweiflung, oh schön, sondern zu Bescheidenheit und zu dem tiefen Bedürfnis nach Gottes Vergebung und Gnade. Es zeigt uns, dass wir auf Gottes Gnade und Sühne angewiesen sind. Und schon sind wir wieder da unten. Und es tönt so fromm. Es tönt so richtig. Aber dem Gott bricht das Herz. Der will leben und will nicht, sich nicht ständig, der hat doch den verlorenen Sohn, als er nach Hause kam, nicht jeden Tag an seine Sünden erinnert. Du kannst dankbar sein, dass du wieder hier... Nein, der Vater, der rannte auf ihn zu, umarmte ihn und von daher war das Thema gegessen. Jetzt war Feiern dran. Die waren nicht am Abend dann fertig und am nächsten Tag kam dann der Vater und unterdrückte den verlorenen Sohn, sondern im Bild, das hatten die Juden auch so verstanden, das Feiern, das ist der Rest des Lebens. Feiern, feiern, feiern. Und da müssen wir Gedankengebäude zertrümmern in unserem Gottesbild. Also wenn wir von Königsherrschaft Gottes reden, müssen wir unsere Bilder ersetzen, müssen wir umdenken und diesen Gott so zulassen. Ich war gestern an einer Kasse, nahm mein Kärtchen, wollte bezahlen, Restbetrag 29 Franken reicht nicht. Normalerweise habe ich noch eine andere Karte dabei, hatte ich nicht. Ich stehe dort an der Kasse und was machst du? Die anderen warten, die Verkäuferin wartet und ich rannte noch raus, weil Silvia war gerade noch da, aber sie ist schon vorgegangen, sie war nicht mehr dort. Ich stehe da und ich war überfordert. Und da, sie konnte irgendwie die Kasse so einrichten, dass sie den nächsten Kunden schon bedienen konnte. Der steht daneben, sagt, um wie viel geht's? Hält sein Handy hin. Sie sind mir nicht schuldig. Schönes Wochenende. Packt weiter ein. Oh. Also das musst du noch. Ich war wirklich überfordert. Im Nachhinein hätte ich ihn fragen können, geben Sie mir Ihre Nattelnummer, ich werde es Ihnen twinten. Aber ich war so blockiert, ich sagte nur noch, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich herzlich zu bedanken, ist schon gut. Und weg war er. Ich war, als ich nach Hause kam, immer noch zunderopsi. Wenn man Güte einfach so erfährt, und der gibt einem nicht mal eine Chance, sich anständig zu bedanken. Das müssen wir lernen bei unserem Gott. Der Gott, der kommt, der Gott, der gibt, der nicht sagt, du hast deine Finanzen nicht im Griff. Sondern der Probleme löst, der das Leben wieder funktionieren sehen will. Wow. Die Frucht des Geistes ist nicht Demut, Selbstkasteiung, Selbsterniedrigung, sondern Friede, Freude. Friede und so weiter, dahin zielt das Herz Gottes. Gedankenfestungen sollen zerstört werden. Nein, ja, jetzt kommt es nicht mehr. Anlässlich des Muttertages, Kirchengeschichte. Ich bringe nur zwei Beispiele. Clemens von Alexandria, der lebte etwa 150 bis 215 nach Christus. Ein sogenannter Kirchenvater, ein führender Theologe seiner Zeit. Er sagt bezüglich den Frauen, bei der Frau muss schon das Bewusstsein vom eigenen Wesen Scham hervorrufen. Kirchenvater, ich möchte mich nicht über ihn erheben, er hat sicher sehr viel Gutes getan, aber so wurde die Sicht verbogen. Und das meine ich mit Gedankengebäude, die können so betoniert sein, dass wir uns wieder diesem Weltlauf angleichen und nicht umdenken. Martin Luther, es ist ein arm Ding um ein Weib. Also, oh, bist du eine Frau? Oh. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist, dass wir allzumal durch die Weiber geboren werden. Das war's. Wenn wir sehen, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, der hat seine Zeitgenossen schockiert. So geht man nicht mit Frauen um. Die lädt man, es gibt gar keine Jüngerinnen, Nachfolgerinnen. Gibt es nicht nur Männer. Und Jesus hatte Jüngerinnen in seiner Nachfolge und, und. Ja, nehmen wir das ernst mit der Hierarchie. Verstehen wir, was eben gemeint ist. Doch, ich habe es noch drin. Ist egal. Nein, ihr habt es ja gar nicht. Jetzt höre ich. Aber ich hoffe, ihr spürt, was damit zusammenhängt, wenn wir von der Königsherrschaft von Gott reden, geht es nicht nur um, er ist für dich gestorben, jetzt ist dein Seelenheil im Trockenen. Es geht um viel mehr. Er ist gekommen und hat uns vorgelebt, wie Leben wieder zu funktionieren beginnt, wie Friede wieder sich ausbreiten kann. Und da musst du das Hierarchische zerstören. Das hat keinen Platz. Auch das hierarchische Denken gegenüber Gott, das musst du lernen auszuräumen, umzuformen, dich dem anpassen, was Gott meint. Halleluja. Amen. Wir möchten noch kurz stille sein. Ja, Jesus, du bist gekommen, um Dinge wieder ins rechte Licht zu rücken. Du hast dieselbe Bibel gehabt wie das jüdische Volk rundherum, aber du hast mit anderen Augen die Schrift Gottes gesehen und gelesen und auch gelehrt. Herr, ich bitte dich, lass unsere Gedankengebäude einstürzen, die dem widersprechen. Herr, lass neue Beziehungen entstehen von Einzelnen von uns zu dir als dem kümmernden Vater, der uns erheben will auf Augenhöhe, zum Ebenbild gemacht hat. Ich bitte dich auch um Vergebung, wo die Christenheit so arg dich missverstanden hat und ein einseitiges Evangelium entwickelt hat, das auch eben die Ungleichheit von Frauen und Müttern wieder hervorgebracht hatte. Schrecklich. Wie muss das dein Herz geschmerzt haben? Herr, komm du rein. Und ja, mach eine Tempelreinigung auch in unseren Herzen, dass wir all das Falsche rauswerfen können. Und unser Herzen wieder ein Bethaus werden kann, ein Anbetungshaus des lebendigen Gottes, der es so gut meint. Vater im Himmel, komm du mit uns und dein Geist soll neues Leben schaffen im Namen Jesu. Amen.